kurze Predigt eigentlich. Ihr könnt euch schnell nach Hause lassen. 3 Worte. Meine Predigt besteht aus 3 Worten. Guck nicht auf die Uhr. Das hat noch Zeit. Also 3 Worte. Meine Predigt besteht aus 3 Worten, die ich von Gott bekommen hat. Es ist Gott. Mir nicht. Es ist Gott. Aber was ist das alles? Es ist der Herr. Es ist Gott. Es ist Gott, der dich geschaffen hat. Es ist Gott, der Geschichte macht in deinem Leben. Es ist Gott, der dich führt und leitet. Es ist Gott, der das letzte Wort in deinem Leben hat. Es ist Gott. Das ist meine Botschaft. Es ist Gott, der die Welt erhält, den Kosmos erhält. Es ist Gott, der alles bestimmt, der alles regelt. Es ist Gott, der Gericht halten wird. Es ist Gott. Und ich möchte über diesen Gott sprechen. Bevor ich das tue, ich möchte euch einladen. Wir verteilen zurzeit den Monat Juni. Den Monat Juni verteilen wir Traktate. Dir kann geholfen werden. Warum? Es ist Gott, der hilft. Es ist Gott, der heilt. Es ist Gott, der befreit. Es ist Gott, der segnet. Also verteilen, lad Leute ein, sprich Leute an. Wir wollen missionieren. Wir wollen nicht fischen woanders. Nein, wir wollen missionieren auf der Straße. 6 Millionen Berliner gibt es, die Jesus brauchen. Und die paar Christen, die kannst du irgendwo abzählen. Aber die Millionen in dieser Stadt, die durchgehen, die brauchen Jesus, die hier vorbeigehen. Weißt du, die Leute sind so voll von Materialismus und sind krank, sind unheilbar krank. Die suchen Hilfe. Und wenn ich so die Leute höre, süchtig oder abhängig oder was auch immer ist, die Leute brauchen Hilfe und wir möchten diese Hilfe weitergeben. Ich kann niemand heilen, niemand kann jemand heilen. Gott kann es tun. Es ist Gott, der heilt. Es ist Gott, der Recht verschafft. Es ist Gott, der sich verwirklicht, seine Herrlichkeit und dergleichen. Also in 3 Worte. Gott ist immer unser Ansprechpartner. Gott ist immer der Heiland, der uns hilft, zu dem wir jederzeit hingehen können. Er hat immer Sprechstunde. Beim Arzt, wenn du gehst, dann ist nicht immer gesagt, dass du zu ihm kommen kannst, aber zu Gott kannst du Tag und Nacht kommen. Er ist die Anlaufstelle für deine Schwierigkeiten und deine Probleme. Es ist Gott. Wenn du eine Adresse brauchst, dir kann geholfen werden, dann ist es nur Gott und ich empfehle dir Jesus wärmstens, wärmstens. Woher bekomme ich meine Infos über Gott oder woher weiß ich, dass er hilft? Nun, es gibt verschiedene Quellen. Auf jeden Fall, ich erfahre meistens nicht von der Kirche und Religion. Die Kirche und Religion sagt, komm zu uns und so weiter, dann beschäftigen sie dich, geben dir Kaffee und Kuchen oder vielleicht eine Suppe noch dazu und die paar Kleider und helfen den Armen. Gewiss, das ist die Kirche, das ist auch da, aber um wirklich zu helfen, brauchst du die persönliche Erfahrung Gottes. Es ist der Herr, der mir erschienen ist, der Herr mir begegnet ist und so weiter. Also in der Bibel haben wir hier ein ganzes Buch voller wunderbaren Geschichten. Weißt du, du kannst hier Gott vertrauen, denn er hat nicht nur Schönfärberei hier getrieben. Also wenn du die Bibel liest, das sind die Höhen und die Schwächen von Menschen. Also hier findest du, so wie du und ich, wir finden uns selbst wieder mit allen Wünschen und Träumen und mit allen Enttäuschungen und allen Glückserfahrungen und Unglückserfahrungen. Wir finden in der Bibel uns immer wieder selbst. Und Gott hat niedergeschrieben, komm zu mir und ich werde dich nicht hinausstoßen. Ich bin auch gesegnet worden schon im Vorfeld. Gott hat hier in der Anbetung zu uns geredet. Es ist Gott, der uns aufrichtet. Es ist Gott, der uns Mut gibt. Es ist Gott, der uns vorwärts bringt. Es ist Gott, der uns wachsen lässt. Es ist Gott, der uns ans Ziel bringt. Es ist Gott. Und das ist meine Botschaft. Ganz einfach. Als ich mich vorbereitete für diesen Gottesdienst, ich habe nur 3 Worte gehabt. Es ist Gott. Und dann habe ich gedacht, hey, lieber Gott, was soll ich sagen? 3 Worte. Es ist Gott. Weißt du, und dann fing ich an nachzudenken. Gott, was bist du überhaupt? Woher weiß ich, dass es dich gibt und dass du existierst? Gibt es als wirklich echte Gottesbeweise? Gibt es echte Gottesbeweise? Beweise, die ich mit meiner Vernunft begreifen kann? Und ich muss nur die Berge anschauen, nur das Meer anschauen, nur den Garten anschauen. Schon allein, wenn du zum Fenster rausguckst, die Wolken. Weißt du, wer hat das alles gemacht? Unser Vater. Amen. Unser Vater. Gottesbeweise. Das sind Taten Gottes, was Gott getan hat in der Natur draußen. Seine Werke. Weißt du, theoretische Theoretiker, die sagen, ja, das ist alles von selbst entstanden, das ist alles nur Urknall gewesen und so weiter. Aber dieser Urknall hat sowas Wunderbares geschaffen, also ich staune nur. Oder dann, ja, wir stammen von Affen ab. Aber wenn ich mich im Spiegel angucke, sehe nichts vom Affen. Kein Schwanz da und habe kein Fell da und mein Gesicht ist nicht verschoben. Also, Affe. Weißt du, Gott ist nicht nur ein Gedanke, ein Hirngespinst oder eine Vorstellung, eine Fantasie. Weißt du, Gott ist eine Offenbarung. Er ist uns erschienen, dir und mir, so wie wir hier heute Morgen sitzen. Er ist uns begegnet. Es ist Gott, der die Menschen sucht, der den Menschen nachgeht. Er hat bei uns angeklopft. Er hat bei dir vielleicht angeklopft, als du in Not warst, in Schwierigkeit, in der Scheidung, vielleicht in Arbeitslosigkeit, vielleicht irgendwo in der Krankheit, vielleicht in finanzieller Not. Er hat bei dir angeklopft und hat gefragt, was kann ich für dich tun? Und dann kamen Leute vorbei, die hast du gar nicht gekannt und gar nicht gesucht. Und plötzlich haben die was vom lieben Gott erzählt. Und du hast gedacht, ist das wirklich wahr? Und dann hast du den Versuch gemacht, also wenn es dich gibt, wenn du existierst, wenn das wahr ist, was hier vor 2000 oder 3000 Jahren geschrieben worden ist, dann begegne mir. Und plötzlich hast du Licht bekommen in deinem Dunkeln, Freude bekommen in deiner Traurigkeit. Plötzlich kam etwas in dir, du, als wenn du ja Frischzellenkur bekommen hättest, Gesundheit in deine Gebeine. Plötzlich hast du gespürt, du, da kribbelst, mit mir ist was passiert. Die Offenbarung ist es, was uns Gott vermittelt. Also ich kann viel reden heute Morgen, aber ich möchte den Heiligen Geist bitten, dass er redet, dass er zum Zug kommt und dass er dir diese drei Worte erklärt. Es ist Gott. Leute, es ist Gott, der uns nachts erscheint, manchmal im Traum. Es ist Gott, der uns eine innere Stimme gibt. Es ist Gott, der uns dieses Aha-Erlebnis schenkt. Es ist Gott, der uns Dinge wegnimmt und Dinge hinzufügt. Es ist der Herr. Sag nicht, das ist der Zufall, das sind die Menschen, das sind die bösen Menschen. Vergiss die bösen Menschen, vergiss auch die guten Menschen. Es ist Gott, der alles, das Wollen und das Vollbringen schenkt. Weißt du, Gottes Offenbarungen, das sind Inspirationen, so übernatürliche Eindrücke. Weißt du, das kann ich nicht erklären. Warum liebt er den oder die? Warum kümmert er sich um den und jeden? Weißt du, Visionen kannst du nicht machen. Da kannst du genug. Da kannst du Tabletten schlucken, da kannst du Rauschgift schlucken, da kannst du Kaffee trinken, so viel du willst. Aber Visionen, die werden plötzlich gegeben. Außer vom Teufel. Der Teufel kommt und der serviert dir alles Mögliche. Der reibt dir ein bisschen Parfüm unter die Nase und dann riechst du schon irgendwie entweder den Himmel oder die Hölle. Aber Visionen, Träume, Eingebung von Gott, keine Albträume, keine Angstgeschichten. Weißt, der Teufel kommt immer mit Schwarz, mit Angst, mit Erschütterung, mit was weiß ich, mit all den negativen Dingen. Wenn der Herr kommt, der sagt, mein Kind, ich habe dich lieb. Es ist Gott, der die Herzenswünsche liest. Und die Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Hast du einen Herzenswunsch? Schreib heute auf den Zettel drauf. Dein Herzenswunsch. Wann hast du zum letzten Mal deinen Herzenswunsch auf dem Zettel aufgeschrieben und Gott abgeschickt? Weißt du, der verlorene Sohn, der hat noch wenigstens gewusst, wo sein Vater wohnt, aber die meisten Leute bei uns wissen nicht mehr die Adresse, wo der liebe Gott zu finden ist. Dann gehen sie ins Internet und googeln. Aber da kommt auch nichts raus. Ich habe heute Morgen auch gegoogelt und was gesucht und dann habe ich 40 verschiedene Meinungen gesehen und keine vernünftige, die mir gepasst hat. Die meisten Leute haben die Adresse Gottes verloren. Die wissen nicht, wo Gott, wo der liebe Gott zu Hause ist. Wo man Gott begegnet. Offenbarungen, Erleuchtungen, Wahrnehmungen. Das ist, wie Gott uns begegnet. Und plötzlich, aha, das ist so. So geht es. Jesus sagt einmal, ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist oder von den Menschen. Oder aus dem Katechismus oder aus der Tora oder was weiß ich. Ihr werdet inne werden, woher meine Worte kommen, ob diese Lehre von Gott ist oder nicht. Ihr werdet inne werden. Und dieses inne werden ist es, wo ich weiß, es ist Gott. Es gibt einen Gott, einen lebendigen Gott. Gott ist es, der mich ergreift und mich führt. Gott ist es, der mich hält, der mich nicht fallen lässt. Gott ist es, der die Initiative in meinem Leben ständig ergreift. Gott ist es. Ich habe Gott nicht gesucht, aber er hat mich gesucht. Ist es euch auch so aufgefallen, dass Gott uns nachgegangen und nachgegangen ist und wir sind Gott nicht nachgegangen? Wir wollten eigentlich mit ihm gar nichts zu tun haben. Lass den lieben Gott in Ruhe. Und wir haben gedacht, wir lassen Gott in Ruhe, aber der lässt uns nicht in Ruhe. Der klopft ständig bei uns an und ruft uns an und fragt. Und der Apostel Paulus sagt in Philipper Kapitel 3, Vers 12, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei. Ich jage aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge, weil ich aber von Christus ergriffen bin. So bin ich da. So predige ich. So lebe ich, weil ich von Christus ergriffen bin. Es ist Gott, dem Saul von Tarsus begegnete. Oder dieser Jesus. Es ist der Heilige Geist, weißt du, die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weißt du, der Himmel ist es, was den Menschen begegnet und die Augen aufschließt und sie sehend macht, ihr werdet inne werden. Ob die Erlebnisse, die wir hier machen, die wir hier erleben, die Heilungen oder so, ob die echt sind oder nicht. Weißt du, wenn du von Gott berührt bist, bleibst du von Gott berührt. Und dann willst du noch mehr von dieser Gnade haben. Wenn du einmal geschmeckt hast, was Schnitzel sind, dann willst du mehr von Schnitzeln. Und noch bessere. Und dann, was weiß ich, weißt du, dann versuchst du, die Vielfalt der Gottheit zu entdecken. Ihr werdet inne werden, ob das tragfähig ist oder nicht, das Evangelium, das Wort Gottes. Ob das funktioniert oder nicht. Ihr werdet inne werden, ob ich mich da auf Gott verlassen kann oder nicht. Weißt du, du gehst in den Test ein, Herr, komm ich um, so komm ich um, ich gehe. Und dann marschierst du. Und dann guckst du, Mensch, ich bin durchgekommen. Ich hab's erreicht. Es ist Gott, der uns nicht in den Stich lässt. Weißt du, dieses Es ist Gott, fang an zu meditieren, darüber nachzudenken, deine eigene Predigt zu machen. Du darfst ruhig die Predigt nehmen und weiter ausbauen. Es ist Gott, der in unser Leben immer wieder eingreift. Meistens dann, wenn wir es gar nicht glauben und wollen oder beabsichtigen. Weißt du, das übersteigt dann alles. Es kommt besser raus, als wir überhaupt je gedacht haben. Es ist Gott, der das Wunderwerk vollbringt. Weißt du, es ist der Herr, der sich immer an uns interessiert. Der Herr will an uns nicht verdienen. Weißt du, der Herr will an uns nicht verdienen, sondern er will uns helfen. Die Medizin will an uns verdienen. Deshalb halten sie uns so lange krank. Deshalb muss es zum Onkel Doktor immer wieder und immer wieder kommen. In Behandlung. Weißt du, es ist raffiniert. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, die Zahnärztin legt die Termine so, dass ich immer quartalweise kommen kann. So, damit sie ihren Krankenschein wieder kriegt. Und mich wieder sieht. Weißt du, ich habe gesagt, können Sie nicht innerhalb von den nächsten 3 Monaten den Fall erledigen? Nein, das braucht seine Zeit, wir haben nicht so viele Termine und. Die wollen nur an uns verdienen. An deinen Zähnen verdienen, an deiner Krankheit verdienen. Die wollen nur verdienen. Aber Gott will uns dienen. Verstehst du das? Das ist ein Geheimnis. Gott will uns dienen in seiner Liebe. Es ist Gott. Es ist Gott, der sich an uns interessiert. Es ist Gott, der sogar zu uns durch die Krankheit redet. Kannst du da Amen sagen als Pfingstler? Also ich kann Amen sagen. Ich kann das voll unterschreiben. Gott redet auch durch die Krankheit. Gott redet auch durch die Schwierigkeiten zu uns. Gott redet. Es ist Gott, der sich auf so verschiedene Art und Weise sich Aufmerksamkeit bei uns verschafft. Plötzlich klopft er auf die Schulter und sagt, du, so kann es nicht mehr weitergehen. Du musst dich jetzt umkehren oder was sonst was. Gott hat nicht aufgehört, uns zu lieben. Gott hat nicht aufgehört, uns zu lieben. Hat uns nicht aufgegeben. Er achtet immer wieder auf uns wie auf seinen Augapfel, steht im Wort Gottes einmal. Es ist Gott, der so an uns Interesse zeigt, von morgens früh bis abends spät. Der jeden Schritt für unser Leben geplant hat. Du sagst ja, nein, das bin ich. Ich mache meine Termine. Ich mache meine Pläne. Nein, es ist Gott, der dich beschützt und bewacht. Weißt du, du kannst aus der Garage rausfahren und überfahren werden. Das geht ganz schnell heute. Und kommst gar nicht hin, wo du hin möchtest. Deshalb ist es alles Gnade, was du erlebst und erfährst. Kannst auf dein Fahrrad steigen und wirst irgendwo angefahren. Kannst sogar bei Grün durchfahren und so weiter. Der Idiot fährt bei Rot durch und dann ist es passiert. Dann ist der Traum zu Ende und deine Pläne zu Ende. Aber Gott ist es, der dich durchbringt und hält und dir Aufmerksamkeit schenkt. Oder wenn du weiter guckst und weitergehst, weißt du, die Menschen, vergiss die Menschen. Jesus sagte, er kannte die Menschen, er wollte mit den Menschen nicht viel zu tun haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du kennst vielleicht die Menschen, du hast schon ein bisschen durchschaut in dem Lauf deines Lebens. Böse Menschen gönnen uns nichts. Die gönnen uns nicht. Die gönnen dir nicht die Arbeit, die gönnen dir nicht den Partner, die gönnen dir nicht deine Kinder, die gönnen dir nicht dein Haus, die gönnen dir nicht dein Auto, die gönnen nicht deine Gesundheit. Weißt du, die sind neidisch und eifersüchtig auf dich. Die gönnen dich nicht. Weißt du, die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie haben auch Jesus nichts gegönnt. Was? Der will Sohn Gottes sein? Die gönnen dir nicht einmal die Gotteskindschaft. Wenn du daherkommst und sagst, ja, ich bin Kind Gottes, mir sind meine Sünden vergeben, das gönnen sie dir nicht einmal. Die wollen dich immer als Sünder sehen, als Verbrecher. Die gönnen dir nicht die Freude am Herrn und so weiter. Die verfluchen und verwünschen dich. Aber Gott macht das nicht. Gott ist ganz anders. Gott sagt, lass es, dass du nur die bösen Menschen, die bösen Buben, der Teufel und so weiter und Menschen, die in seinem Dienst stehen. Aber dir gönne ich was Gutes, mein Kind. Du sollst Gutes und Barmherzigkeit haben nicht nur gelegentlich, Psalm 23, sondern dein Leben lang. Ist das nicht herrlich? Du sollst Gutes haben, dein Leben lang. Barmherzigkeit und Güte wird mir folgen, unaufhaltsam, endlos. Gott hat ein endloses Segnungen für dich. Gottes Gesinnung ist zu uns, ist immer Liebe. Gott dient uns, er segnet uns, er ist uns gegenüber freundlich, weil wir sind ja seine Kinder. Verstehst du? Also ein böser Vater muss so gehässig sein zu seinen Kindern, aber Gott ist ein guter Vater. Und wir sagen zu ihm, aber lieber Vater, das ist ein anderes Verhältnis, aber lieber Vater, Gott ist nicht grantig und grimmig und was weiß ich. Gott bleibt bei uns, auch wenn wir von ihm weggehen. Und er wartet jeden Tag neu, aufs Neue, wenn wir sogar weit weggehen von ihm und wartet, wann kommt mein Junge oder mein Mädel zurück. Es ist Gott, der uns nicht aufgibt. Es ist Gott, der dich nicht fallen lässt, wie eine heiße Kartoffel. Es ist Gott, weißt du, der dich nicht tot sagt. Weißt du, Totgesagte leben viel länger. Habt ihr es schon gemerkt? Je mehr die Leute dich tot sagen, die Ungläubigen, die Nichtchristen oder die Gottlosen, desto länger lebst du. Wenn du ein langes Leben haben willst, lass dich tot sagen. Der ist tot. Und dann kannst du dein Leben so richtig gestalten. Und die Toten werden auferweckt. Derselbe Gott, der Jesus auferweckte von den Toten, der wird auch unsere, deine und meinen sterblichen Leib wieder lebendig machen. Gott ist an uns interessiert, weil wir an Jesus interessiert sind. Weil wir Jesus lieben. Das ist der Grund, die Ursache. Weil wir den Sohn mögen. Weil wir in den Sohn so verliebt sind. Weißt du, Gott hat Jesus einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Gott hat es getan. Gott hat die Engel geschickt und geguckt, dass die Maria schwanger wird. Und Gott hat zu Josef geredet, nimm die Mutter, das, was von ihr geboren ist, vom Heiligen Geist. Weißt du, Gott war das. Das waren nicht die Juden. Die haben kein Interesse an Jesus gehabt. Die haben bis heute noch kein Interesse an Jesus. Aber Gott war es, der die Weisen geführt hat und gesagt hat, geht nicht nach Jerusalem zurück. Gott war es, der ihn aus dem Grab herausholte und ihn in den Himmel genommen hat und den Heiligen Geist uns gesandt hat, dass wir heute voll Heiligen Geistes sein können und dürfen. Es ist eine Gnade Gottes. Es ist Gott, der uns seinen Geist gegeben hat. Es ist Gott, der uns einfach die Gewissheit gegeben hat, ihr seid meine Kinder. Es ist Gott. Es ist nicht von Menschen. Menschen können dir das nicht geben und werden es auch nicht geben. Weißt du, die Menschen, die verherrlichen Jesus nicht. Die Juden verherrlichen Jesus nicht. Im Gegenteil, die steinigen ihn noch. Ich hab einfach gesucht, weil ich wusste, ich in München beim Rabbiner, bin ich mit einem Rabbiner zusammen und ich habe eine Frage, die mich immer beschäftigt hat. Warum legen die Juden Steine auf dem Grab? Nun, dann gibt es so viele Erklärungen, eine ganze Menge, weil die keine Blumen haben, weil die aus der Wüste kamen und so weiter. In der Wüste haben sie so und so ihre Vorfahren beerdigt. Aber das alles ist Schmarrn. Der Rabbiner sagte, das ist der einzige Grund, Herr Matutis, Sie sind ja ein Christ, Sie sind also Prediger und Ihnen darf ich sagen, warum wir Juden Steine auf dem Grab legen, also in Bayern, dieser Jude. Und zwar, wenn wir auferstehen, wir werden alle auferstehen, wir glauben an eine Auferstehung, dann werden wir diese Steine nehmen und den Jesuskreuz steinigen. Deshalb, das ist der einzige Grund. Und es ist erst diese Steine auf dem Grab legen, diese Mode bei den Juden ist erst im 19. Jahrhundert aufgekommen. Also das ist eine ganz neue wo die Leute antichristlich wurden, die Juden. Weißt du, die werden Jesus steinigen. Deshalb legen sie, das glaube ich nicht, sagt er, doch, ich bin Rabbiner und ich sag's ihnen. Das ist der einzige Grund. Die Leute wissen es nicht. Die werden alles Mögliche erzählt, aber die Wahrheit ist es, denn wir wollen diesen Verfluchten nicht, dass er in der Ewigkeit aufersteht. Aber Halleluja, Gott hat ihn auferweckt. Und Jesus lebt, Lob und Dank. Jesus lebt. Jetzt können die Juden lange warten, denn er ist schon im Himmel. Der existiert schon. Der sitzt zum Rechten der Majestät Gottes. Die konnten es nicht verhindern. Ist das nicht herrlich? Die konnten es nicht verhindern. Und wenn du glaubst, geh runter und frag den guten Rabbiner, der dir die Wahrheit sagt. Die meisten lügen sowieso und erzählen dir nicht die Wahrheit. Dann erzählen sie, ja, weil in der Wüste, da hat man keine Gräber gehabt. In der Wüste, damit die wilden Tiere nicht die Leichen auffressen und so weiter, wenn die starben, also diese 2 Millionen, die in der Wüste gestorben sind. Weißt du, in der Wüste gibt's gar nicht so viele wilde Tiere, die Leute ausscharen und auffressen. Die kommen gar nicht dorthin, wenn du ein bisschen logisch denkst. Und dieser Rabbiner hat mich aufgeklärt. Und deshalb weiß ich's. Weil ich mich beschäftigt habe, ich habe gesagt, warum machen Sie das? Mein Jesus lebt, Halleluja. Der ist auf dem Thron. Teufel versucht, Jesus tot zu kriegen, aber der lebt, der ist schon raus. Der Stein wurde weggerollt. Alle Steine, große und kleine. Er ist auferstanden. Gott offenbart sich. Weißt du, und das Große dabei ist, Gott offenbart sich den Menschen selber. Da musst du nicht nach Offenbarung ringen und sagen, ich muss studieren, ich muss die Bibel durchlesen von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Nein, dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Dem Unehrlichen, dem Heuchler, dem blockiert hat, der sitzt vor dem Dunkeln, also der findet die Tür nicht. Wie geht's da durch? Gott offenbart sich. Ich denke nur an der Thomas. Der Thomas sagt, ich glaube nicht, was die Weiber da erzählen. Da er wäre auferstanden, wir haben das gesehen. Oder Petrus wäre auch erschienen angeblich. Und dem Johannes auch noch. Und so weiter. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, was ich sehe. Du siehst also, es kommt darauf an, dass du persönlich deine Gotteserfahrung hast, deine Jesuserfahrung hast, deine Heilige Geisterfahrung hast. Nicht, was die anderen erzählen da. Lass die Frauen erzählen, was sie wollen. Lass die Apostel erzählen, was sie wollen. Tun wir auch seine eigene Gotteserfahrung. Und plötzlich werden da so debattiert und diskutiert. Thomas, komm her. Ich bin es. Ha? Seine Wundenmale, seine durchbohrte Seite, seine von Dornen zerstochener Kopf. Du bist es, Herr. Mein Gott, mein Herr, warum habe ich so gezweifelt? Und du siehst, wenn der Herr selber erscheint, da braucht er mal keine Argumente, keine großen Prediger. Saul von Tarsus hat sich bekehrt auf der Straße nach Damaskus, wo lauter Verhaftungsbefehle im Koffer hatte, gegen die Christen in Damaskus und so weiter. Da erscheint Jesus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist Gott, der den Saul bekehrt hat. Und wenn sich ein Mensch heute bekehrt, ist das nicht, weil der Evangelist so gut gepredigt hat, weil er ein Wunder gesehen hat oder sonst was. Wenn ein Mensch sich bekehrt ist, nur weil Jesus ihm persönlich begegnet ist. Plötzlich hat er die Decke von Augen genommen. Weißt du, diese Emmaus-Brüder, die haben geredet, diskutiert und fantasiert und was weiß ich alles, was die noch gemacht haben. Unser Herz brannte, als er mit uns redete. Und dann beim Brotbrechen, plötzlich erkennen sie, es ist Jesus. Es ist Gott, der den Menschen die Augen öffnet. Es ist Gott, der den Menschen das Herz öffnet. Und der Herr tat der Lydia das Herz auf. So steht es in der Bibel mal. Weißt du, der Apostel Paulus konnte gut predigen, aber das Herz blieb verschlossen, bis der Herr der Lydia das Herz auftat. Und Gott muss auch heutzutage noch den Menschen die Herzen auftun. Den Söhnen und Töchtern, den Eltern und Großeltern und unseren Mitmenschen muss der Heilige Geist die Herzen auftun. Plötzlich können sie glauben. Wie aus dem heiteren Himmel. Du kannst gar nicht erklären. Und sogar sind die nachher, die nicht geglaubt haben, die sind noch gläubiger, wie du vielleicht selber. Die können plötzlich glauben. Ich habe diese Geschichte auch weiter verbreitet im Internet, das hat mir schon Spaß gemacht. Da ist eine Baptistengemeinde in Texas, die haben gebetet, weil daneben eine Kneipe jemand gebaut hat, ein Wirt eine Kneipe daneben gebaut hat und neben der Gemeinde und die haben gebetet, lieber Gott und so weiter, und Anträge gestellt beim Bauamt, dass die Kneipe nicht eröffnet wird, die Kneipe nicht gebaut wird und die haben gebetet. Und dann, also der Pastor hat gesagt, Gemeinde, wir beten, dass die Kneipe nicht ist. Aber was ist passiert? Die Kneipe ist eröffnet worden. Aber eine Woche nach der Eröffnung hat der Blitz eingeschlagen in die Kneipe und die Kneipe ist abgebrannt. Und wisst ihr, was jetzt passiert ist? Jetzt hat der Wirt die Gemeinde angezeigt. Aufgrund ihres Gebetes hat der Blitz eingeschlagen. Aber jetzt will die Gemeinde nichts mehr zu tun haben mit ihrem Gebet. Aber der Wirt protestiert, ja, ihr habt gebetet und euer Herrgott, jetzt ist er gläubig geworden. Die Gemeinde ungläubig und der Wirt gläubig geworden. Und der Richter weiß nicht, was er machen soll, wie er urteilen sollte. Verrückt. Das waren auch die Christen schon immer so. Schaut doch in der Urgemeinde. Herr, unser Bruder Petrus ist im Gefängnis. Sie haben gebetet, dass der Petrus rauskommt und dann klopft er an der Tür und das Mädel denkt, es ist ein Geist erschienen. Christen glauben immer gern an Geister, aber nicht an die Wirklichkeit, dass Gott etwas wirklich auch tut, tatsächlich tut. Es ist Gott, der Gebete erhört. Kannst du da Amen sagen? Es ist Gott, der Gebete erhört, ob du glaubst oder nicht. Und du siehst, der Wirt ist gläubiger gewesen als die ganze Baptistengemeinde. In aller Liebe. Wir wollen nichts damit, denn die müssen Strafe zahlen, die Gott manipuliert haben oder Gott auch da gedrängt haben. Herr, schaff dich die Kneipe hier weg. Du siehst also, Ich habe das Gleiche gehabt, auch in Stuttgart. In Stuttgart eine Schwester, Paula Gassner, die wollte ihre, nein, der Nachbar wollte, dass die Gemeinde geschlossen wird, weil das, den Gesang konnten sie nicht ertragen und die waren zu laut und zu laut gebetet. Hat der Nachbar Anträge gestellt, die Gemeinde soll geschlossen werden. Was hat die Gemeinde getan? Die sind um das Gemeindegebäude rumgegangen. Damals war ich noch Pastor in Stuttgart. Sind um das Gebäude gegangen und gebetet, lieber Gott, beschütze und bewahre unser Gebäude. Und der Nachbar ist gestorben, ein Herzinfarkt. Verstehst du? So kann Gott auch reden. Gott hört Gebet. Und dann hat sie ihre Ruhe gehabt und die Gemeinde ist später gewachsen. Das ist heute die Peter-Wenz-Gemeinde. Also die Gemeinde ist gewachsen. Also und Gott hat gesegnet. Aber das Gebet bewirkt Wunder. Und es ist Gott, der für seine Kinder streitet. Der Teufel wird für seine Gemeinde, für die Gemeinde Jesu nie streiten. Aber Gott streitet. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist der Herr. Das ist der Herr. So, der Herr offenbart sich dem Thomas, in welcher Art und Weise auch immer. Petrus hat die Offenbarung vom Herrn gehabt, du bist der Messias. Weißt du, er selber hat es sich nicht ausgedacht, aber der Heilige Geist hat ihm das Zeugnis gegeben. Und das ist, was du und ich brauchen. Wir brauchen das Zeugnis des Heiligen Geistes. Es ist Gott. Jesus ist der Messias, der Heiland. Du brauchst die Offenbarung aus der Hand Gottes. Es ist Gott, der Jesus in diese Welt gebracht hat. Es ist Gott auch, der Jesus aus dieser Welt wieder geholt hat. Und es ist Gott, der Jesus alle Macht und Autorität gegeben hat im Himmel, auf Erden und. Es ist Gott, der alles gemacht hat, was Glaube anbetrifft, was wir hier im Neuen Testament alles haben und was er uns verheißen hat und was kommen wird. Wir haben diese Segnungs- und Heilungstage in diesen Tagen. Juni, Monat Juni wollen wir ganz besonders intensiv dafür beten und Menschen einladen und für Menschen beten. Und wir werden am Schluss von diesem Gottesdienst auch für Menschen beten. Weißt du, wir brauchen Beweise. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Jesus lebt. Halleluja. Und er ist auferstanden. Wir müssen diese Erfahrung haben. Wir brauchen diese Erfahrungsbeweise für unseren Glauben. Gott offenbart sich in unserem Geist. Weißt du, er erscheint uns plötzlich logisch, so wie selbstverständlich, so ganz natürlich. Gott offenbart sich in der Schöpfung draußen, Gott offenbart sich in der Geschichte. Er ist, wo Geschichte macht. Könige setzt er ab und Könige setzt er ein. Er ist, der da wirkt. Weißt du, wenn Gott in der Natur kann niemand widersprechen. Wenn die Eisberge schmelzen, schmelzen sie, die Gletscher. Weißt du, da können die Menschen beten und die können Gesetze machen und die können sagen, wir machen weniger Gas und Rauchausstoß und so weiter. Die können machen, was sie wollen. Es kommt, wie es kommen muss. Wenn Gott was sagt, wenn Gott was tut, wenn Gott was beschlossen hat, da können sogar Fromme beten bis zur Vergasung. Passiert gar nichts, auf Deutsch gesagt. Gott hat einmal gesagt, guck mal, wenn Samuel beten würde und wenn Moses beten würde, es würde nichts passieren. Das Volk geht in die Verbannung und ist in die Verbannung gegangen. Gott und die Natur gehören zusammen, sind unzertrennlich. Auch Atheisten müssen glauben, dass es Gott gibt, obwohl sie nicht glauben. Weißt du, du brauchst als Atheist mehr Glauben als ein Christ. Ein Atheist braucht mehr Glauben. Er muss zuerst mal rausfinden, wo der Urknall war und wann er war. Und er kann Gott nicht beweisen. Und er kann auch die Existenz Gottes nicht beweisen. Der Atheist kann das nicht beweisen. Wir haben wenigstens die Bibel als Beweis und die prophetischen Voraussagen und so weiter und sagen, guck mal, das hat sich erfüllt. Oder Israel, das Volk, die Juden haben wir als Beweis. Guck mal, die Juden ist ein Beweis Gottes, dass die es noch immer gibt. Weißt du, aber die Atheisten, die haben überhaupt gar keine Gottesbeweise oder Antigottesbeweise. Die haben das nicht. Weder so noch so. Der Christ kann wenigstens sagen, guck mal, ich hab's erlebt. Aber was kann der Atheist sagen? Ich hab's Gott nicht erlebt. Und doch, weißt du, wenn die Menschen Gott aufgeben, die erfahren auch, es ist Gott, der die Atheisten süchtig werden lässt, gefangen werden lässt, abhängig werden lässt, versklaven lässt und so weiter, der Angst ihnen einjagt. Weißt du, der Gottlose flieht und niemand jagt ihn. Steht einmal in der Bibel. Also, Gott erlaubt, dass die Atheisten erleben, naja, mein Freund, probier's mal ohne Gott. Es wird schon wunderbar gehen mit dir. Du wirst krank werden und du wirst krepieren und kannst Gras von unten angucken nachher. Du wirst alkoholabhängig, medikamentenabhängig, zigarettenabhängig, Rauschgiftabhängig und so weiter. Und dann werden dich dunkle Mächte treiben, da wirst du abergläubisch werden, da wirst du allen möglichen Hokuspokus glauben, du wirst in Horoskopen glauben, du wirst in die Esoterik abtreffen. Guck mal, wo die Gottlosen alle hintriften. Die glauben gar nichts. Aber die glauben unheimlich viel. Die tun unheimlich viel. Gottlose sind Gebundene, Knechte und Sklaven. Weißt du, die glauben an die öffentliche Meinung und Sachzwänge, kommen mit Gesetz in Konflikt. Die meisten gottlosen Menschen, Atheisten, kommen mit Gesetz in Konflikt, welche Form auch immer. Sind an Ärzte gebunden, sind an Menschen gebunden, werden von Menschen ausgenützt, fressen und gefressen werden. Das ist also der Weg der Gottlosen. Sind wie Spreu, also weiß ihre vermeintliche Freiheit ohne Gott. Für uns ist es Gott, aber für die Gottlosen, dieses Leben ohne Gott, ist nur ein Scheinargument, was sie da erzählen. Weißt du, sie tun Dinge und können nicht erklären, warum sie tun. Warum sie so reagieren, wie sie reagieren. Andere meinen, sie hätten mehr Freude, wenn sie nicht an Gott glauben. Und da können sie das Leben entspannter genießen. Da ist niemand, der sie korrigiert und ihnen Vorschriften macht. Doch schau diese scheinbar glücklichen Menschen an. Sie sind an alles Mögliche gefangen, hängen an alles Mögliche, werden depressiv, werden enttäuscht. Schau doch den König Saul, der dem Gott ausgestiegen ist aus seinem Leben. Der ist zu einer Wahrsagerin gerannt und hat sie wahrsagen lassen. Und dann werden sie pervers, brauchen Sex in allen Variationen und so weiter. Das ist diese Freude, die sie dann haben in ihrem Leben. Und genießen das Leben und am Ende sind sie ein Wrack. Offensichtlich hat die Gottlosigkeit unsere ganze Gesellschaft nicht glücklich gemacht, wenn du die Gesellschaft heutzutage anguckst. Trotz dem Konsum und dem ganzen Vergnügungsangeboten, die Menschen sind nicht glücklicher. Überhaupt nicht. Unglücklicher wie je und je. Und sie finden keinen Sinn im Leben. Was ist der Sinn des Lebens? Wenn wir aber an Gott glauben und dass es einen Gott gibt, dann fühlen wir uns als Christen von Gott angenommen. Wir sind nicht allein in dieser Welt, auf diesem Planeten. Wir sind angenommen von Gott und was? Und wir wissen, unser Leben hat einen Sinn. Und wenn dieses Leben mal zu Ende ist, auch wenn du nicht immer Paradies und Honig gehabt hast und Süßigkeiten und Sonnenschein, aber das Leben geht vorbei. Das Beste kommt noch für uns Christen. Das ist das andere. Weißt du, Gott hilft uns. Und wenn wir Gott haben und wenn Gott auf unserer Seite ist, Gott hilft uns, unseren Problemen besser zu ertragen, zu verkraften, zu verdauen, Negatives zu verdauen. Gott schenkt uns inneren Frieden und innere Lebensfreude, Trost und Gelassenheit. Naja, es geht alles vorbei. Es kommt und geht. Unser Alltag wird außerdem noch von der Hoffnung geprägt, Hoffnung auf das ewige Leben und so weiter. Die Trübsal dieser Zeit ist nicht wert der Herrlichkeit, was kommen wird. Also wir haben noch etwas, was die nicht haben. Aber dann kommst du her und sagst, ja, guck mal, weißt du das so genau? Oder wie ist es? Oder natürlich, wenn du so Christen anschaust und sagst, ja, guck mal die Christen der Kirche oder Gemeinde an, denen geht's genauso dreckig. Denen geht's genauso dreckig wie den Weltmenschen draußen. Denen geht's genauso dreckig. Aber ich muss dir eines sagen, sind das wirkliche Christen? Also ich habe eines festgestellt, in meiner Bibel heißt es, ich sah den Gerechten nicht nach Brot betteln. Also es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Da musst du fragen, dienen die Christen, die angeblichen Christen, denen so dreckig in der Gemeinde, in der Kirche geht, dienen sie wirklich dem Herrn? Sie überleben nicht, weil sie wahrscheinlich nicht richtig dem Herrn dienen. 2 Millionen sind ausgezogen aus Ägypten ins gelobte Land. Wie viel kamen an? Nur 2. 2 von 2 Millionen. Und was ist mit den anderen? Die anderen waren nur Pöbelvolk. Ungläubige. Die waren immer begeistert, der Herr ist Herr, der Herr ist Herr und so weiter. Aber dann, wenn es darauf ankam, haben sie zurück wollen nach Ägypten. Die haben noch immer wieder dieses ägyptische Denken gehabt. Also wären wir bloß nur in Ägypten geblieben, hätten wir uns nicht bekehrt. Die sind keine richtigen Christen. Du kannst vergessen. Diese Leute kannst vergessen. Die werden es nicht überleben. Du hast wahrscheinlich noch keine richtigen heiligen Christen kennengelernt, die wirklich wahrhaftig in Gott sind, die sich auf Gott verlassen haben. Weißt du, hast nur Mitläufer kennengelernt. Deshalb sagst du, die sind nicht besser. Und die sind auch nicht besser wie die Leute auf der Straße. Die sind überhaupt kein Gramm besser. Nur 2 von 2 Millionen haben das Ziel erreicht. Wie viel erreichen wirklich das Ziel? Die treu sind, die Gott dienen, die auf den Herrn warten, die geborgen sind in Gott. Du bist nur Mitläufern begegnet in deinem Leben. Oder Namenschristen, oder Scheinheiligen, oder Heuchlern. Oder dem Pöbelvolk, wie die Israeliten es damals waren. Weißt du, die sind ausgezogen nur wegen den Segnungen. Die Ägypter, das waren die Ägypter, das waren nicht die Israeliten, die Ägypter waren. Und die haben dann ständig genörgelt und gemeckert und kritisiert und was auszusetzen gehabt. Die haben alles nur schwarz gesehen. Oh, wären wir bloß in Ägypten geblieben. Da hat man noch Brot und Kümmel und Knoblauch gehabt. Die waren das, die immer verzweifelt waren. Josua und Kaleb, als er die Riesen von den Riesen gesehen hat, wir haben auch die Riesen gesehen. Uns sind auch die Riesen begegnet. Und wir haben uns auch da hochgucken müssen gegen diese Riesen. Und man hat so ein paar Skelette ausgegraben in der Gegend von Sodom. Und so weiter. Ach, das sind, die Kerle sind 4 Meter groß. Also, und stell dir mal vor, der ist bis zur Decke. Und da guckst du hoch. Ah! Bitte? Verstehst? Und wir sind auch so klein vorgekommen. Aber was sagt Josua und Kaleb? Wir werden sie wie Brot fressen. Es ist Gott, der uns Kraft gibt. Mit unserem Gott. Und David, was hat er mit dem Goliath gemacht? Er war ein bisschen kleiner wie der Riese. Und so weiter. Und wir werden, du kommst zu mir mit Schwert und Spieß und so weiter. Und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Es ist Gott, der unseren Glauben stärkt. Und du siehst, die Leute, die wirklich an Gott bleiben, die haben Kämpfe, die haben nicht immer Honigschlecken. Die haben nicht immer Paradies auf Erden. Aber sie haben ihren Gott und sie wissen, mit unserem Gott springen wir über die größten Mauern, über die größten Schwierigkeiten. Die verzweifeln nicht. Du hast also keine echten Christen kennengelernt. Und die gibt's so rar. Weißt du, wir haben so viele Prediger, so viele Evangelisten, so viele Bischöfe, so viele Priester, so viele Päpste. Aber wo sind die Heiligen? In der Bibel heißt es, die Heiligen haben abgenommen einmal. Schrecklich. Lauter Fromme, Selbstgerechte. Echte, wahre Christen sind bewährte Christen, die gestanden sind. Und das kannst du nicht, wenn du dich heute bekehrst, schon ein bewährter Christ sein. Da brauchst du noch 20 Jahre oder 40 Jahre oder noch mehr. Und weißt du, die frommen Hopser, die überall rumspringen, da was abnehmen und da ein bisschen was abnehmen, die enden dann irgendwo dann letztendlich in irgendeine Sekte oder Irrlehre. Wahre Christen, sie wissen, wo sie hingehören. Die wachsen, sie stehen. Wenn du Bäume verpflanzt, verpflanz mal ständig, wenn du gärtnerisch ein bisschen begabt bist, verpflanz die Bäume. Wenn du sie oft verpflanzt, die wachsen nie an und die bringen auch keine vernünftige Frucht. Die bringen keine vernünftige Frucht. Die müssen stehen an dem Platz, wo sie hingepflanzt sind und die müssen Stürme erleben. Und je mehr Stürme sie erleben, wisst ihr, wozu die Stürme dazu da sind? Tiefgang. Die Stürme bringen unsere Wurzeln im Tiefgang. Es ist der Herr, es ist Gott, der das wirkt. Der sagt, jetzt bleib mal hier und wachse. Wachse. Die meisten Menschen wissen nicht, was Gott ist und was er nicht ist. Weißt du, Gott will, dass du erlebst, es ist Gott, der in mir alles wirkt, der es zulässt, der mir die Augen öffnet und zeigt, guck mal, die Mitläufer, vergiss die Mitläufer. Vergiss die ganzen Namenschristen, die ganzen Scheinchristen. Weißt du, und wir sollen aufhören, Menschen zu suchen, wir sollen anfangen, Gott zu suchen in unserer Philosophie, in unserem Denken und Trachten. In Römer Kapitel 1 heißt, die Menschen haben vertauscht die Herrlichkeit Gottes mit den Geschöpfen, mit niedrigen Instinkten. Sie haben vertauscht die Herrlichkeit Gottes. Und das ist die Tragödie. Man sucht irgendetwas, bloß nicht den Herrn. Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Alles andere hilft dir nicht. Wenn du nur Gemeinde suchst, nur Aktivitäten suchst, nur irgendwie dich profilieren suchst, du wirst auf dem falschen Dampfer landen. Suche Jesus und sein Licht. Sonst bist du in irgendwelchen Aberglauben dann am Schluss gelandet. Wer seinen Gott nicht kennt, und das sind die allermeisten, die ihren Gott nicht kennen. Guck mal, 2 von 2 Millionen. Das ist schon, rechnet Berlin aus. Da sind wahrscheinlich in Berlin nur noch 6 Leute, die das Ziel wirklich erreichen. Oder aus Deutschland, 80 Millionen. Weißt du, es sind nicht die Massen. Es sind nicht die Massen. Und lass uns aufhören, dieses Massendenken. Ja, die Masse wird sein. Nein, die Masse ist dumm, hat Polycarp einmal gesagt. Die lassen sich manipulieren, die Massen. Die meisten bilden sich ein, sie würden Gott kennen. Wenn das so wäre, dann würden sie ganz anders dastehen. Wenn das so wäre, dann würden sie sich nicht manipulieren lassen von jeder Dummheit und Torheit und Verrücktheit und so weiter. Und sie würden nicht jedem Trottel nachlaufen. Wenn das so wäre, dann würden sie einfach sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und würden sich um gar nichts anderes kümmern. Sie würden stehen und sie würden da nicht die Gesetzlichkeit wieder verfallen, dem Judaismus oder dem Buchstabenglauben oder weiß ich sonst noch was. Sie würden stehen. Es ist ein köstlich Ding, heißt es im Wort Gottes, wo das Herz fest geworden ist. Wir brauchen feste Herzen, nicht so Wackelkontakt. Weißt du, sag mal sonntags Halleluja und dann gibt's wieder Wackelkontakt. Es ist Gott, der das Wollen und Vollbringen schenkt. Es ist Gott, der uns die Wahrheit erklärt und uns in alle Wahrheit hineinführt. Und die Bibel sagt, weil sie die Wahrheit nicht angenommen haben, gab Gott ihnen kräftige Irrtümer. Ich bin manchmal entsetzt, in was für Irrlehren Leute verfallen. Da sind Leute hier in Berlin, die waren auch bei uns mal, diese Leute. Weißt du, die, ja, Pastor Matthias, du predigst nicht tief genug. Und dann sind sie zu Ivo Sasek da abgewandert, als so ein Schweizer und so weiter, der sehr konservativ ist. Und dann hören sie die Kassetten bis zur Vergasung und wissen nicht, dass dieser gute Mann zu indischen Sekten geraten sind. Er glaubt an Reinkarnation und vielem anderen möglichen dummen Zeug. Verstehst du? Und das wird den Leuten dann weitervermittelt. Die kapieren nicht, um was es geht. Sie werden verführt. Sie glauben, sie werden jetzt endlich geführt. Jetzt haben sie Licht. Aber dann laufen sie danach. Und es in Berlin gibt es eine ganze Menge. Weißt du, die reden sehr fromm. Der Teufel kann schleimen. Er ist ein toller Schleimer. Der kann so erzählen, dass dir Saft im Mund zusammenläuft. Ja. Also ich kenne den Ivo Sasek schon sehr lange. Verstehst du, und beobachte seinen Werdegang. Der hat mal was Gutes angefangen, aber weißt du, dann irgendwo in ein Extrem oder dann andere. Dann viele andere. Ich könnte Namen aufzählen, aber ich spare mir die Zeit, dann ist mir übel und es reicht mir, all diese Namen aufzuzählen, was hier in Berlin und Land auf und Land ab gibt. Weil sie die Wahrheit nicht angenommen haben. Da weißt du, die werden dann abgeholt. Die werden abgeholt. Dann gibt es andere, die Watschmanie und so weiter. Und dann landen sie bei Witness Lee, den Kollegen, der dann gelehrt, der Nachfolger von Witness Lee war und so weiter. Und weißt du, dann glauben sie am Schluss ans Fegefeuer. Von uns, wenn wir von der Hölle sprechen, das ist, Bruder Matutis, Hölle. Dann regen sie sich auf über die Hölle. Aber die sind jetzt beim Fegefeuer angekommen. Wenn du die Bücher von Witness Lee liest und so weiter, dann ist das alles, weißt du, Perfektionismus purer Form, aber dann letztendlich landest du im Fegefeuer. Die Christen müssen noch alle ins Fegefeuer, um sie geläutert und gereinigt zu werden. Christus hat uns gereinigt, Leute. Andere, die Befreiung suchen, Befreiung von Dämonen und so weiter, der Herr ist, der uns frei macht. Wir haben Jesus und wir brauchen keine große Befreiungsaktionen. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das alles vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Es ist der Herr, der uns befreit. Wenn du richtig zum Herrn kommst, brauchst du den ganzen Schmarrn nicht. Brauchst nicht die Brüdergemeinde oder was weiß ich, welche Gemeinden, die dir die Wahrheit sagt. Weißt du, wir haben etwas, was die anderen schon lange nicht mehr haben und gar nicht mehr haben wollen. Weißt du, Zeichen und Wunder, das war mal früher. Aber ich brauche Zeichen und Wunder. Es ist Gott, der immer noch Zeichen und Wunder wirkt. Es ist Jesus, der immer noch derselbe ist, wie anno dazumal. Aber dann kommt, ja, die Zeichen, das waren mal für die Juden. Zungensprache, das war mal für die Juden. Vergiss doch den Käse. Das ist ein frommer Käse. Aber die Leute fahren ab. Weißt du, von einem Extrem ins andere. Zuerst sind sie Feuer und Flamme bei der verrücktesten Gemeinde und dann sind sie bei der coolsten Gemeinde oder kühlsten Gemeinde. Von einem Extrem zum anderen. Krank sind die. Gott gibt sie dahin. Der Geist wird genommen und dann sucht man Wahrsagergeist. Und es ist so schrecklich. Also ich werde nie vergessen, ich bin da in unserer Jugendherberge und will da unsere Gruppe anmelden und spreche das. Und das ist ein Mädchen, was ich hier von der Gemeinde mal kannte, bei der anderen Konkurrenzgemeinde, was da war und so weiter. Die glauben nicht an Zeichen und Wunder, die glauben nicht an Geistestaufe, die glauben nicht an Zungensprechen, die glauben an das alles nicht. Und sie ist dort und dann sage ich, ja, gehen Sie nicht mehr in die Versammlung. Also sie sagten mir, ich kenne sie als Vermieter, ich kenne sie von der Gemeinde, von der neuen Nazareth-Kirche. Ja, jetzt frage ich, gehen Sie nicht mehr in der Gemeinde? Nein, jetzt habe ich was Besseres gefunden. Habe ich gesagt, und gibt es was noch was Besseres als das da? Ja, ich bin jetzt in der Esoterik. Verstehst du? Im Geisterlehre. Verstehst du? Leute, die nicht den Heiligen Geist haben wollen, die kriegen Teufel und Dämonen. Perfekt, pur. Das kann ich euch schriftlich geben. Und ich kann euch so viele aufzählen, ich kenne in den letzten 40, 45 Jahren eine ganze Menge Leute, die mal das Heil Gottes geschmeckt haben, die Liebe Gottes geschmeckt haben, die Jesus erlebt haben, die für Jesus mal brannten und heute ist tot im Topf. Heute, wenn du sie fragst, wo sind sie? Im Irrenhaus zum Teil. Tatsächlich, kein Problem. Gestern rief mich einer an, weißt du, wenn ich noch so wäre wie früher und heult am Telefon. Der hätte so sein können wie früher, wenn er nicht auf Nietzsche abgefahren wäre. Das war hochgebildeter junger Mann. hat Philosophie studiert. Weißt du, aber dann, ja, aber du kannst nicht so extrem sein und du kannst nicht diese Philosophen, das sind alles Verrückte gewesen, diese Philosophen letztendlich. Als sie starben, schauet ihr Ende an. In der Bibel heißt es, schauet ihr Ende an. Dann halten sie sich am Stuhl und bitten Stuhl um Gnade. Das sind die Philosophen. Oder sogar unser großer Goethe. Weißt du, was Goethe seine letzten Worte waren? Mehr Licht. Was auch immer damit gemeint hat. Mehr Licht. Es ist Gott, der das gute Werk bei uns angefangen hat. Und da machen wir weiter. Und da sollen wir das nicht abbrechen und unterbrechen. Nein, erst weiter. Gott lernst du nur aus einer lebendigen, inneren, persönlichen Beziehung kennen. Wenn du täglich mit ihm zusammen bist, da lernst du Gott kennen. Gott will uns täglich sehen, täglich begegnen, täglich sollen wir ihn fragen, täglich sollen wir mit ihm Gemeinschaft haben, täglich sollen wir ihm gehorchen und sagen, Vati, was soll ich heute machen? Daddy, was soll ich heute machen? Täglich sollen wir ihm dienen und wir sollen nicht aus der Schule laufen, sondern bleibe in dem, was du gelernt hast. Und zumal du weißt, von wem du gelernt hast und was du noch gelehrt bekommst, das weißt du gar nicht. Also so steht es in der Bibel einmal. Nur ein bisschen mit meinen Worten habe ich noch ein bisschen verschönert. Nur in einer verbindlichen Gemeinschaft mit Gott kannst du ihn kennenlernen. Verbindlichen Gemeinschaft mit Gott. Weißt du, und heutzutage sind die Menschen nicht mehr verbindlich. Wollen nicht mehr sein. Jesaja 40, Vers 13. Da heißt es, weißt du, von diesem verbindlichen Sein, wenn du mit Gott wanderst, lebst und so weiter, wirst von Gott nicht enttäuscht. Im Gegenteil, es wird besser und besser und schöner sein, wenn du regelmäßig treu mit deinem Gott gehst. Weißt du, nicht immer, oh, ich brauche jetzt Wunder. Du kriegst deine Wunder von selbst, die werden von selbst passieren, du musst gar nicht um Wunder beten. Wunder werden von selber passieren. Wunder ist etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches bei Gott. Stürme werden gestillt, Brot wird vermehrt, etc. Aber Jesaja 40, Vers 13, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel von der Erde so wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Weißt du, willst du Gott kennenlernen? Dann musst du dich auf seine Gedanken einlassen. Musst deinen Horizont öffnen lassen. Herr, ich will mehr verstehen. Wenn du nicht richtig zu ihm stehst, und so weiter, oder Gott nur gelegentlich aufsuchst und fragst, Herr, wie geht's weiter, wirst du wahrscheinlich nie die Wahrheit erfahren. Wenn du dein Ego nicht opferst, dein Ego nicht auf dem Altar legst, wirst du Gott wahrscheinlich nie erfahren. Dann läufst du zwar mit, aber dann im letzten Moment driftest es ab. Es ist Gott, der uns rettet. Es ist Gott, von dem wir abhängig sind. Es ist Gott eigentlich, der uns hier entwickeln und entfalten möchte. Es ist Gott, der uns heilt und frei macht. Es ist der Herr. Weißt du, wir müssen das Einzige zulassen, mach du. Mir geschehe, wie du gesagt hast, Mutter Maria. Das ist der biblische Gedanke. Mir geschehe, wie du gesagt hast, Herr. Gott ist es, der uns nur Gutes gibt und Barmherzigkeit und so weiter. Gott ist es, der alles so regelt. Gott sagt, ich werde meinen Engeln befehlen und die werden sich um dich lagen. Du kannst nicht herkommen und sagen, Engel, Michael oder Emma. Gibt's auch solche Verrückte. Die wollen nicht Michael und nicht Gabriel, die wollen Emma haben. So, und dann fordern sie ein paar Engel an. Weißt du, Gott ist es, und meine Bibel sagt, und er wird seinen Engeln befehlen, und die werden sich um euch lagern, und die werden für euch streiten und so weiter. Ein Berg voller feuriger Rosse. Er ist es. Ich kann keinem Engel befehlen. Ich habe den Engeln gegenüber nichts zu sagen. Die glauben mir gar nichts. Ich kann nur dem Satan befehlen und Dämonen befehlen und sagen, geht. Dämonen vertreiben. Push, push, push. Das kann ich tun, aber der Herr ist es, der seinen Engel befehlen wird. Weißt du, er hat alles geschaffen für das gute Leben, das du leben solltest, glücklich sein solltest und. Micha Kapitel 6, Vers 8. Der Herr hat euch längst gesagt, was gut ist. Also, der Herr, Gott hat schon längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eines. Der fordert gar nicht so viel. Er fordert nur eines von euch. Haltet euch an sein Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Ganz einfach. Ganz einfach. Drei Punkte sind hier gesagt. Also haltet euch an das Recht, an das Richtige, an das Wahre. Dann begegnet anderen Menschen mit Güte. Gönnt den anderen Menschen was. Sei großzügig den anderen Menschen gegenüber. Und dann lebt in Ehrfurcht vor Gott. Also, ich möchte Gott nicht beleidigen, Gott nicht kränken, Gott nicht irgendwie in der Arbeit hineinpfuschern. Diese drei Worte, die sind ganz wichtig für dein persönliches Leben. Oder dann Jesaja weiter. Hört mir zu, ihr Nachkommen Jakobs, Jesaja 46, Vers 3, wird mir zu ihr nachkommen, Jakobs, das gilt für Gläubige, alles so, für alle, die aus den Völkern sind, alle, die ihr von Israel und noch übrig seid, also da ist auch die Rede, die ihr noch übrig seid von Israel. Von Anfang an habe ich euch getragen, seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis ins hohe Alter. Gott ist es, der uns trägt und durchträgt. Verstehst du das? Nicht der Bruder, die Schwester, der Pastor oder sonst irgendjemand, die Gemeinde. Gott sagt, ich werde euch durchtragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde es auch in Zukunft tragen, euch tragen und euch retten. Also, du musst nicht verzweifeln heute. Vielleicht bist du in einer misslichen Situation, körperlich oder geistig oder finanziell oder wie auch immer. Ich werde euch tragen und ich werde es auch in Zukunft noch tun, spricht der Herr. Kannst du Amen sagen? Amen. Auch in Zukunft. Er ist, der dich und mich und uns trägt und seine Gemeinde trägt. Und die Pforten der Hölle werden meine Kirche, meine Gemeinde nicht überwältigen. Weißt du, wir müssen vielleicht unser Gottesbild ein bisschen korrigieren. Es ist der Herr. Es geschieht durch den Herrn. Es ist Gott, der heute mir persönlich begegnet und begegnen will. Es ist der Herr. Ich darf sein Zeuge sein und schon viele Jahre und ich darf es immer wieder erleben. Es ist der Herr, der uns führt, der gibt und er wegnimmt und er dazufügt und wieder wegnimmt und er uns wachsen lässt und reifen lässt, der uns Stürme schickt. Und je mehr Stürme wir haben, desto tiefer gehen wir auf die Knie, auf die Erde oder so weiter und bitten den Herrn. Ich darf also Zeuge sein und ich weiß, alles, was ich erlebt habe, habe ich gar nicht verdient. Es ist Gott, der das gefügt hat, das geschehen ließ, dazu ließ, das nicht verhindert hat. Gott hätte auch vieles verhindern können. Also, wenn ich dran denke, er hätte manches in meinem Leben verhindern können, hat es aber nicht getan. Weil er wusste, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und du fragst dich, wozu? Vielleicht kann ich heute dir gar nicht sagen, wozu. Vielleicht werde ich auch nie erraten, wozu. Aber ich weiß, eines Tages, wenn ich im Himmel bei Gott bin, und dann sage ich, lieber Gott, sag mir, warum habe ich das alles durchmachen müssen? Dann werde ich die Wahrheit erfahren. Aber wahrscheinlich werde ich gar nichts fragen dort. Dort werde ich gar nichts fragen. So, er ist es Gott, der uns gelehrt hat, oder ich muss das auch bezeugen, immer wieder. Also, ich glaube gar nicht, je mehr Schwierigkeiten man hat, je mehr Probleme man hat, desto mehr lernt man von Gott. Desto besser versteht man Gott. Je mehr Anfechtungen du hast, je mehr Kämpfe du hast. Ich möchte dir hier, gerade in diesen nächsten Gottesdiensten, und ich lade dich ganz herzlich ein in den nächsten Gottesdiensten, ich möchte dir einfach die Realität Gottes weitervermitteln und ich möchte sagen, weißt du, dieser Gott, der bei mir was getan hat, kann auch bei dir was tun. Dieser Gott, der uns bis hierher gebracht hat, kann uns auch weiterhelfen. Ich muss euch eines sagen, ich bin von Gott infiziert. Diesen Virus, Gottes Virus habe ich bekommen. Ich bin von Gott infiziert, angesteckt. Ich kann nicht anders. Ich bin so von Jesus begeistert. Also ich habe Jesus entdeckt. Nicht nur Gott, so allgemein, Herrgott. Der Teufel glaubt auch an Gott, aber der Teufel glaubt nicht an Jesus. Das ist ein großer Unterschied. Der zittert sogar, er will ja nicht, dass du Jesus erwähnst. Sei offen heute zu empfangen, was Gott dir gibt und schenkt und vermittelt. Gott hat sich nicht geändert. Es ist Gott, der immer noch derselbe ist. Der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist Gott, der in deinem Leben etwas bewirken kann. Es ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der eine Lösung in deinem Leben bringen kann. Eine Veränderung, auf die du schon längst wartest. Befiehl dem Herrn deine Wege. Das musst du machen. Schreib's auf und sag, Herr, hier gebe ich jetzt die Fahrtroute. Dort möchte ich hin, aber ich weiß nicht wie. Mir fehlt das Geld, mir fehlt das Fahrzeug, mir fehlt die Tür, ich komme nicht durch. Es ist Gott, vor dem sich alle Knie eines Tages beugen werden und schon heute eigentlich tun müssen, ob sie wollen oder nicht. Es ist Gott, der alles umwandeln kann und den Spieß sogar umdrehen kann, und deine Widersacher zunichte machen kann. Es ist Gott, der für dich streiten will und du darfst stille sein. Es ist Gott, der aus dem Bösen Gutes macht. Es ist Gott, der Geschichte macht. Gestern, vorgestern und alle Ewigkeit, immer der gleiche Gott. Psalm 37, Vers 5, vertrau dem Herrn und du hast für deine Zukunft ausgesorgt. Überlass ihm deine Zukunft. Überlass ihm deine Spannungen. Gott ist es, der plötzlich sagt, komm runter, mein Kind, komm runter. Gott ist es, der einmal der ganzen Welt zeigen wird, wenn du Psalm 37 liest weiter. Gott ist es, der einmal der ganzen Welt zeigen wird, dass du ihm treu bist. Und so weiter. Und dass keiner mehr sagen kann, ja, der liebt den Herrn nicht, der folgt dem Herrn nicht, der dient dem Herrn nicht, der, was weiß ich, was der alles macht und treibt. Weißt du, Gott wird für dich streiten und wird denen die Augen öffnen und sagen, kommt, ihr habt den Falschen verurteilt, ihr seid diejenigen. Wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, drei Finger zeigen auf dich zurück, guter Mann, gute Frau. Und dann vertraue dem Herrn, überlass alles und so weiter. Und er wird dafür sorgen, dass du Recht hast. Und es wird jedem sichtbar, dass du dich nicht getäuscht hast, dass du nicht falsch gedacht hast, dich falsch entschieden hast. Gott wird für das Recht sorgen in deinem Leben. Warte ab. Dann heißt es weiter, Psalm 37, sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Warte, verlass dich darauf, dass der Herr eingreift. Der Herr greift nicht immer sofort ein. Er lässt dich manchmal zappeln, warten. Und dann entrüste dich nicht, Psalm 37 weiter, entrüste dich nicht, wenn die Menschen böse Pläne gegen dich schmieden und ihnen dabei sogar das noch gelingt. Und es klappt noch so, was sie da vorhaben. Es gelingt doch, perfekt. Weißt du, den Gottlosen, aber wenn du letztendlich schaffst, anguckst, weißt du, die denken jetzt, ah, jetzt, guck, was hat der Teufel gemacht? Der hat sich die Hände gerieben, als Jesus am Kreuz hing. Jetzt haben wir den Kerl, jetzt ist er weg, jetzt wird er nichts mehr mir schaden, von wegen unserer kleinen Dämonen da vertreiben und die kleinen Dämonchen quälen, das wird er jetzt nicht mehr tun, sein Werk ist erledigt. Und er reibt, und plötzlich kommt der Herr in den Abgrund und nimmt das Gefängnis gefangen. Und dann, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Plötzlich ist der Herr der Sieger. Der Teufel reibt sich immer zu früh die Hände. Der freut sich zu früh. Die Gottlosen freuen sich immer zu früh. Da heißt es, entrüste dich nicht über sie, diese Menschen, die böse Pläne schmieden. Sei geduldig. Weißt du, auch wenn es schwer zu verstehen ist und nicht in dein Hirn reingeht. Es ist Gott, der das zulässt. Gott erledigt das nachher. Gott rechnet das nachher mit den Burschen ab. Es war der Herr, der Jakob in Israel damals die Hungersnot schickte und sie nach Ägypten brachte. Warum müssen wir nach Ägypten gehen? Oh, schon 2 Jahre lang Hungersnot hier im Land. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. 2 Jahre. Und der Herr ist, weil Gott etwas wieder gut machen will. Weil Gott die Sünde offenbaren will. Weil Gott den Josef wieder zur Familie zurückführen möchte. Josef, den sie verkauft hatten, den sie in die Grube geworfen haben, die kein Mitleid mit ihm gehabt haben, die so ungnädig und unbarmherzig waren. Josef, diese Josef-Geschichte muss aufgearbeitet werden. Und bei manchen müssen Josefs Geschichten aufgearbeitet werden. Du glaubst gar nicht, wie viele solche Josefs-Geschichten gibt. Es ist Gott, der die Sintflut veranlasste, weil die Menschen sich von seinem Geist nicht mehr sagen ließen. Es ist Gott, der Sarah ihr Leib verschlossen hatte. Und die kriegte keine Kinder. Es ist Gott, der tot und lebendig macht. Es ist der Herr. Was willst du dazu sagen? Gott ließ zu. Weißt du, Gott ließ zu, dass Josef nach Ägypten verkauft wird. Und Gott ließ es zu, dass er wieder das Volk Israel aus Ägypten rauskam. Gott hat es gewirkt. Es ist Gott, der uns manchmal Stress zulässt. Verstehst du? Ich weiß nicht, ob du Amen sagen kannst. Aber es ist so. Es ist Gott, der uns manchmal Prüfungen in den Weg stellt und sagt, jetzt muss man zuerst mal jetzt, heute schreiben wir einen Test. Weißt du, wie schreckhaft ist? Ich habe mich jedes Mal erschreckt, wenn der Lehrer dann in die Schule kam oder Lehrerin und sagte, Kinder, jetzt schreiben wir noch eine Prüfung, einen Test. Und du hast gar nicht gelernt. Was ist das? Was machst du dann? Psalm 23, Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Das sind Worte Gottes. Immer. Nicht nur ab und zu mal gelegentlich oder ja, vielleicht einmal im Jahr. Oder Römer 8, Vers 28. Wir wissen, es ist Gott, der dir diese Gewissheit gibt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Oder Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Was wir denken, manchmal, oh Gott, du bist zu hart. Also du bist wirklich, was du den anderen antust, ist mir egal. Aber zu mir bist du zu hart. Weißt du, ich habe nicht Gedanken des Leides mit euch, sondern Gedanken des Friedens, des Heils und dergleichen. Gott ist größer als unser Denkvermögen. Weißt du, der Prophet Jesaja sagt weiter, oder Jeremia, als einer der beiden Propheten, Wir sind tot in seinen Händen. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Er modelliert uns, er formt uns, er gestaltet uns. Weißt, ich lade dich ein, versuch Gott zu verstehen. Es ist Gott. Es ist Gott, der dich und mich in seiner Hand hat. Wir haben Gott nicht in der Hand, aber er hat uns in der Hand. Er hat uns in der Hand. Du hast Gott nicht in der Hand. Du kannst nicht über Gott verfügen. Gott, ich fordere mein Recht. Was für Recht hast du? Du hast ein Recht zu sterben, aber sonst nicht. Aber Gott hat uns und hat uns lieb. Es ist ein Geheimnis. Er hat dich und mich in seiner Hand. Wir haben früher so ein Lied in der Jesus-Bibel-Bewegung gesungen. Leg deine Hand, put your hand in the hand und so weiter. Leg in die Hand des lebendigen Gottes, des großen Gottes, der das Universum hält. Er hält das kleine Baby, er hält den Pastor, er hält den Bischof. Und wir haben noch dazu gemacht, er hält auch den Papst noch in der Hand. Er hält alle Könige und alle Herrschaften, alle Präsidenten. Er hält alles in der Hand. Und wir haben manchmal gar nicht mehr aufgehört zu singen. Er hat alles in seiner Hand. Da muss nur einsetzen immer, wen er alles in seiner Hand hält. Cornelius, haben wir das Lied noch? Kennst du das Lied? Irgendwie, ja. Vielleicht kriegst du es noch hin. Und so weiter. Leg deine Hand in die Hand des himmlischen Vaters. Weißt du, er ist es, der das alles macht. In seine Hände sind wir getragen, werden wir gehalten, werden wir geschützt, werden wir versorgt. Ja, in seine Hand. Es ist Gott, der uns ans Ziel bringt. Es ist Gott, der uns ans Ziel bringt. Es ist Gott, der uns über den Jordan führt in das gelobte Land. Es ist Gott, der uns einfach sagt, du hast wohlgetan, du hast alles getan, was du solltest. Weißt du, auch wenn du manchmal mit Komplexen nach Hause kommst und sagst, wie wird mein Vater mich aufnehmen, wie wird mein Gott mir begegnen, habe ich alles recht getan? Und plötzlich sagt er, Kind, du hast recht getan. Du hast gelebt das Leben, das ich wollte, dass du lebst. Und du hast das gesagt, was ich wollte, dass du sagst, auch wenn es dir ausgerutscht ist. Auch wenn du gar nicht geplant hast. Weißt du, du hast getan. Du bist den Weg gegangen, den ich für dich vorgezeichnet habe. Den ich dir einfach vorgemalt habe. Du bist den Weg gegangen, du bist nach meiner Route gegangen. Du hast nichts falsch gemacht. Wir denken manchmal, wir machen so viel falsch. Nein, es ist Gott, der sogar aus Fehlern was Gutes rausmacht. Gott schreibt, hat Siegfried Fietzer mal ein Lied geschrieben, Gott schreibt auch auf krumme Linien gerade. Weißt du auch, wenn die so verschwommen sind, so Wellen. Gott schreibt auch auf krumme Linien gerade. Der stürzt sich nicht auf diese Wellen und krumme Linien. Nein, er geht seinen Weg mit dir und mit mir. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir, dass wir unser Leben in deine Hand legen dürfen. Und du hältst unsere Familie, du hältst unsere Gemeinde, du hältst mein Leben, du hältst unser aller Leben in deiner Hand. Halleluja. Und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Großer Gott und großer Vater, ich preise dich und ich rühme dich, lebendiger Gott, dass du so stark bist. Du kannst den Schwächsten erhalten und den Stärksten erhalten. Du erhältst uns alle. Halleluja. Ich lobe dich und preise dich. Amen.